Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Es ist morgens 8 Uhr mittwochs und ich bin im Büro. Um was es hier geht? Es ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und ich kolportiere eigentlich nur meinen Alltag. Ich bin wieder zurück in China. Letzte Woche habe ich ja noch aus Deutschland berichtet und hatte angekündigt, dass ich diesmal über Deutschland berichte. Daher auch der Titel Reise nach Westen. Also meine Reise nach Westen war sehr kurz. Ich bin ja tatsächlich nur 7 Tage in Deutschland gewesen, also mit An- und Abreise eigentlich noch ein bisschen weniger als eine Woche. Das ging nicht anders. Im Prinzip spielte mir auch das Drachenbootfest ein bisschen in die Hände, weil das begann genau an dem Tag, an dem ich abgeflogen bin. Das ist hier in China genauso wie in Deutschland auch. Da nimmt man natürlich noch Brückentage und so weiter, üblicherweise. Oder manche Firmen machen einfach gleich ganz zu, wenn nicht sogar von staatlicher Seite verordnet, irgendwelche goldenen Wochen oder sowas. Jedenfalls hatte ich dadurch jetzt keine Urlaubstage, Verluste so groß, also schon ein paar, aber nicht allzu viele. Und zum anderen war sowieso zu. Und dadurch fiel das nicht ganz so auf, dass ich nicht da war. Denn eigentlich hätte ich mir das gar nicht leisten können, jetzt zu verschwinden mal für eine ganze Woche. Weil hier ist tatsächlich auch noch nicht Ferien. Also die haben oder beginnen jetzt erst in den nächsten paar Tagen. Und dann geht das hier auch ein bisschen ruhiger zu. Das hatte ich ja erzählt, wir hatten eine Familienfeier und das kann man ja nun mal nicht anders drehen. Und war auch sehr schön. Ich werde heute vielleicht ein bisschen hektisch vor mich herreden, weil ich habe die Klimaanlage ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob man das hört oder nicht, dieses Hummen von der Klimaanlage, aber ich habe sie erstmal ausgeschaltet. Wenn mir das zu warm wird, muss ich sie anmachen, denn es ist draußen wirklich sau heiß. Es regnet gerade in Strömen und es sind 37 Grad morgens um 8. Also die klimatischen Bedingungen sind jetzt nicht so richtig fetzig hier. Das ist echt ganz schön anstrengend und es geht mir auch ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll, aber auf meine Leistungsfähigkeit. Also ich bewege mich viel langsamer, ich habe auch keine Lust zu denken. Ich habe in Deutschland ein bisschen analog fotografiert. Ich müsste jetzt eigentlich die Negative, also entwickelt schon, aber jetzt am Computer nochmal machen. Ich habe sie schon abfotografiert, aber irgendwie muss ich mich für alles irgendwie aufraffen. Und das kenne ich eigentlich gar nicht von mir. Ich neige ja eher zu dem anderen Extrem. Aber egal. Also auf jeden Fall bremst mich diese Hitze gerade aus. Und wenn das jetzt hier zu warm wird, weil der Podcast zu lang wird, dann muss ich unterwegs mal irgendwann die Klimaanlage anmachen, weil wie gesagt, das ist wirklich, ja, bisschen unerträglich. Ich habe vorhin diesen Raum hier auf 16 Grad abgekühlt, aber das hält natürlich nicht so lange. Okay, kommen wir zur Reise. Das war mal wieder interessant. Ich war ja 2020 das letzte Mal in Deutschland. Also, wer sich erinnert, damals gab es eine Seuche und ich war festgenagelt in Deutschland und war dann heilfroh, als ich dann Ende 2020 wieder zurück konnte. Also mein Aufenthalt hatte sich dort ein bisschen ausgedehnt, ungewollterweise. Naja, jedenfalls seit 2020, also seit Ende 2020 oder fast zum Jahreswechsel hin, bin ich wieder in China gewesen. Also übrigens, fast Jahreswechsel kommt auch hin, weil dann kam ja noch 14 Tage Quarantäne dazu und so. Und dann bin ich fast Heiligabend wieder zu Hause gewesen. Ist also ein Augenblick her und es ist ja immer mal ganz schön, mal wieder wegzufahren. Und abgesehen davon war es jetzt auch Sommer, was ja auch mal nochmal was anderes ist, als wenn man da irgendwie so im Winter in Deutschland ist. Das ist wirklich so keine so tolle Jahreszeit. Naja, und als ich in Deutschland ankam, da war ich dann schon so ein bisschen geschockt, weil es waren mal gerade so 17 Grad. Aber ich muss dazu sagen, es war auch morgens. Also ich bin hier in China losgeflogen, sehr spät abends um irgendwas 0 Uhr oder so, nach Beijing. In Beijing hatte ich dann 2 Stunden Aufenthalt. Musste allerdings Gepäck, beziehungsweise musste nochmal neu einchecken. Das erste war ein Inlandflug, das andere war dann ein internationaler Flug. Also ich musste nochmal raus, dann zu dem internationalen Check-in, hab dann eingecheckt, Passkontrolle etc., dieser ganze Kram. Und dann fliegt das Flugzeug 10 Stunden, aber eben entsprechend gegen die Uhr, also 8 Stunden zurück oder 7 Stunden zurück. Oder was sind das jetzt gerade, 6 Stunden mit Sommerzeit. Und entsprechend bin ich dann wirklich morgens um 6.30 Uhr in Berlin gelandet. Dann in Berlin, das war schon ein bisschen komisch. Also es war ein Airbus 330, also jetzt nicht so die kleinste Maschine. Aber der Berliner Flughafen ist vielleicht ein bisschen klein geraten. Jedenfalls hat dieses Riesenflugzeug dann mitten auf dem Flugfeld gestanden. Und dann sind wir mit Bussen zum Gate gefahren. Das fand ich sehr merkwürdig. Das gibt es natürlich hier auch, aber eher bei kleinen Flugzeugen, nicht bei so großen Dingern. Es waren dann auch ein paar Busse und es war, wie gesagt, es war kalt. Also ich hatte ja auch, bin bei der größten Hitze losgefahren. Die Jacke war ganz tief irgendwo unten im Gepäck, hatte ich keinen Bock rauszuholen. Also habe ich dann mal so im Bus eine Weile gefroren. Und dann kam ich an, das ging auch alles rasend schnell. Also ich hatte ja jetzt kein großes Gepäck dabei. Und dann war ich schon ein paar Minuten später war ich schon draußen. Also weniger als eine halbe Stunde auf jeden Fall. Und dann, ja, das war dann natürlich so die erste Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ob man die negativ nennen kann, aber es war eben, ja, es ist eben ein anderes Land. Auf jeden Fall wollte ich dann nach Rostock fahren und ich dann so, ja, keine Lust auf Bahnen und so, weil da habe ich ja nur Horrormeldungen gehört hier in China, wie das sein soll in Deutschland. Dann habe ich gedacht, mietest du dir ein Auto? Ich dann also zu Sixt gegangen. Sixt habe ich gesagt, ich möchte gerne ein Auto haben hier und das und das und das. Dann sagt sie, ja, Kreditkarte bitte. Ich suche in meinem Portemonnaie die Kreditkarte, hatte ich vergessen. Ja, das war doof. Also dann habe ich gesagt, okay, das war jetzt nix. Und dann hatte ich noch eine Debitkarte. Das funktioniert bei Sixt zwar nicht, aber bei anderen. Aber die war auch abgelaufen. Ja, also musste ich mit dem Zug fahren. Und dann habe ich irgendwie so einen Fahrplan gesucht oder was. Das Reisezentrum hätte erst 3 Stunden später aufgemacht oder 2 Stunden. Also ich weiß nicht, es war jetzt alles so zwischen 6 und 7 Uhr. Und das hätte natürlich ewig gedauert. Also habe ich dann jemanden gefragt. Der sagte mir dann, ja, das fährt da unten, Gleis, keine Ahnung was, fährt der Zug nach Rostock ab. Also der fährt da immer ab. So, naja, das ist natürlich sehr bequem, also vom Berliner Flughafen direkt nach Rostock zu fahren. Ich habe mir gedacht, nur, warum nicht? Dann brauche ich auch nicht mich da irgendwie mit dem Auto rumzuquälen. Und dann stand da tatsächlich ein Zug, der um 7.05 Uhr fuhr. Und habe ich gedacht, ey, ist ja super. Ja. Und dann habe ich gefragt, wo kriege ich hier eine Fahrkarte her? Und dann sagte mir, ja, manchmal kann man die im Zug kaufen, aber so genau weiß ich das auch nicht. Dann habe ich einen Automaten gefunden, da war ich komplett überfordert. Dann habe ich jemanden von der Bahn gefragt, habe gesagt, ich brauche eine Fahrkarte nach Rostock. Und dann hat er versucht, an dem Automaten den zu überzeugen, mir eine Fahrkarte nach Rostock rauszurücken. Hat es nicht geschafft und ist dann wieder gegangen. Also ich habe mich bedankt, danke, danke und so weiter. Und ich habe gesagt, ich kaufe es dann im Zug. Aber ich habe mich dann doch nochmal an den Automaten gestellt und habe dann tatsächlich eine Lösung gefunden und habe mir dann ein Ticket gebucht. Also ich weiß nicht, wer diese Automaten dort entwirft in Deutschland. Dieser Mensch muss einen unheimlichen Hass auf die Menschheit haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Auf der ganzen Welt sind diese Automaten kinderleicht. Selbst wenn die Schrift völlig chaotisch ist oder irgendwie sowas. Egal, ob in China oder in Japan oder in Korea. Ich komme mit jedem Fahrkartenautomaten zurecht. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Man muss natürlich einen Augenblick innehalten, bis man verstanden hat, wie es geht. Aber deutsche Fahrkartenautomaten, alter Schwede, das ist, wie gesagt, das muss irgendwie ein inbrünstiger Hass auf den Fahrgast sein. Anders ist das nicht zu erklären. Naja, ich habe es geschafft, habe dann einen Haufen Geld bezahlt für die Fahrkarte. Das hat mich dann auch nochmal so ein bisschen schockiert. Übrigens zurück bin ich mit einem ähnlichen Zug gefahren, also gleiche Intercity und so weiter, für die Hälfte des Preises. Also online gebucht dann aber auch ohne irgendwelche Zusatzvergünstigungen. Ich habe keine Karten oder irgendwie sowas und hat tatsächlich die Hälfte gekostet. Gut, dann ging das aber alles relativ schnell. Also der Flieger kam pünktlich an, der Zug stand da, ich in den Zug rein und ungefähr um 7 ist er dann auch losgefahren und dann war ich schon um 10 in Rostock. Das ist zwar eigentlich keine Entfernung, also das sind nur 200 Kilometer oder so und dafür etwas mehr als 3 Stunden zu brauchen, ist natürlich auch etwas, was ich nicht von hier gewohnt bin. Also die Entfernung zwischen Hangzhou und Shanghai ist ungefähr die gleiche. Und der Zug braucht 45 Minuten und der fährt alle paar Minuten. Ich habe mir dann aber auch gedacht, okay, das ist eben so in Deutschland. Und dann bin ich angekommen und wenig später war ich dann schon in meinem Elternhaus. So, und von da aus sind wir dann weiter in das Hotel gezogen. Und wir haben uns dann ein paar Tage in so einem Hotel eingemietet in Warnemünde, also ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir waren als Rostocker sich in Warnemünde einzumieten, aber es hat auch seinen Reiz, muss ich ehrlich sagen, und das war auch ganz schön. Das Hotel, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele Sterne es hat, aber es gilt, oder naja, vom Preis sowieso, aber es gilt insgesamt in Rostock, so in Warnemünde, als ein besseres Hotel. Das kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt, aber das war früher so eine SED-Absteige, Also so ein altes Haus, so Bäderarchitektur, also nicht so richtig Jugendstil, aber so in die Richtung. Und das Haus Stolterer mit Doppel-A am Ende, wer weiß, wer das kennt, weiß, wovon ich rede. Und es sind sehr kleine Zimmer und ja, also vom Standard her würde ich das hier woanders verorten als in Deutschland. Aber egal. Was mich aber wirklich komplett angenervt hat, ist keine Klimaanlagen. Und das war ja dann auch warm plötzlich. Also diese 17 Grad, das war nur ein Schock in Berlin. Das wurden dann, 25, 26, vielleicht bis 30 Grad oder so. Und dann heizt sich so eine Hütte natürlich auf. Also ich war ganz erstaunt, wie heiß das da werden kann. Zumal das ja auch, das Haus ist wirklich an den Dünen, also wirklich am Strand mehr oder weniger. Und da ist immer eine ordentliche Brise, aber das hat nichts genützt. Das wurde wirklich richtig heiß. Und ich musste Durchzug machen und ich wusste ja, dass es in Deutschland oder in diesem Breitengrad eben nachts dann ja auch kalt wird. Und ohne diese nächtliche Abkühlung wäre ich wahrscheinlich wahnsinnig geworden. Es sind auch keine Fans auf dem Zimmer, also Lüfter und so, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, weil das ist ja irgendwo das Minimum. Also keine Klimaanlagen, ich würde im Sommer, glaube ich, kein Hotel buchen, das das nicht hat, in Deutschland auch nicht mehr. Dann haben wir so ein paar Sachen gemacht, also am Strand natürlich gewesen, das Übliche, und dann kam auch so die ganze Verwandtschaft an und naja. Ich habe so ein bisschen vor mich her gejetlaggt und bin dann immer schon morgens um 5 aufgewacht und naja, dann schon auch sehr früh frühstücken gegangen, was ganz gut war, dann konnte man auch gleich mal noch ein bisschen baden gehen und so. War ganz okay. Dann zum Programm der Familienfeier gehörte auch eine Stadtrundfahrt. Das war mal interessant. Ich meine, ich bin in Rostock aufgewachsen und ich kenne Rostock eigentlich auch so ganz gut. Aber jetzt mal eine Stadtrundfahrt in der Heimatstadt zu machen, ist ja schon irgendwie ein bisschen abgefahren. Und tatsächlich, das ist wahrscheinlich immer so, das habe ich dann auch wieder neue Sachen gehört über die Stadt. Aber was mich ja wirklich richtig schockiert hat, ist, die Schule, auf der ich das Abitur gemacht habe, das war damals die erste EOS, also wie die jetzt heißt, weiß ich gar nicht, Goethe-Gymnasium, glaube ich. Also das ist ein sehr interessanter Schulbau im Bauhausstil, direkt am Bahnhof. Und diese Schule hatte, solange ich denken kann, immer ein Walmdach drauf gehabt. Eigentlich hat diese Bauhausschule kein Walmdach gehabt, aber die Nazis fanden das reichlich undeutsch, deswegen haben sie eins draufgesetzt. Und das blieb da auch. Das wurde dann, da oben war Archiv, da waren ein Haufen Karten und ja, so ein Polylux-Friedhof und was weiß ich alles. Also ich war da mal einmal oben drauf und das war ganz interessant auf diesem Dachboden. Ja, aber als jetzt diese Stadtrundfahrt da lang ging, habe ich gedacht, wo ist denn das Dach hin? Und das haben die wieder runtergenommen, einfach um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen nach, was weiß ich, 80 Jahren oder so. Das fand ich eigentlich ganz gut, aber ich war wirklich schockiert. Das ist mir komplett entgangen. Da war ich schon in China, als das passiert ist. Und ich fand das auch ziemlich gut so, wie sie es gemacht haben. Also, dass sie es gemacht haben. Ich wundere mich ja ein bisschen, dass das an den Rostockern so vorbeigegangen ist, dass die da einfach so zugestimmt haben. Weil da gibt es ja bei jedem kleinen Bauscheiß gleich irgendeine Diskussion. Machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Haben wir immer schon so gemacht. Naja. Ja, und solche Sachen kamen mehrere hinzu, auch bisschen was über die Geschichte Rostocks, was ich nicht wusste. Beziehungsweise es haben sich natürlich auch in Rostock ein paar Sachen verändert. Also jetzt mal abgesehen von der Schule auch andere Dinge, gerade so im Wohnungsbau, und zwar ganz schön viele. Also Rostock war ja mal eine lange Zeit Boomtown. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das hat sich aus der Wende eigentlich ziemlich gut hervorgearbeitet und ist immer noch. Also eigentlich geht es Rostock ziemlich gut, wirtschaftlich, glaube ich. Im Vergleich zu wahrscheinlich allen anderen mecklenburgischen Städten. Und wenn ich hier das Vorpommern vergesse, dass Mecklenburg steht einfach als Metapher für diesen ganzen nördlichen Teil da. Ja, und dann habe ich das gemacht, was ich schon immer mal machen wollte, endlich Fischbrötchen essen. Das habe ich ja nun auch bei Mastodon ein paar Mal kolportiert und auch hier im Podcast schon mal, dass mir das ja wirklich so gefehlt hat. Das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht. Was mir dann auch aufgefallen ist, dass die Möwen in Warnemünde vor allen Dingen deutlich aggressiver sind als früher. Also ich weiß, wir haben früher auch als Kinder mit den Möwen gekämpft, wenn wir angeln waren oder sowas. Also im Winter vor allen Dingen, wenn die Köderfische haben wollten. Aber jetzt sind die wirklich im Sommer, also wo das Nahrungsangebot eigentlich riesig ist, auch für die, da lauern die Leute auf an den Fischkuttern und reißen denen das Fischbrötchen aus der Hand. Das ist offensichtlich eine Entwicklung, die auch von anderen Leuten schon wahrgenommen wurde, dass die Tiere aggressiver geworden sind. Die Zeit war einigermaßen knapp bemessen. Die Familienfeier hat 3 Tage in Anspruch genommen und danach bin ich dann wieder zu meiner Mutter, also ins Elternhaus gefahren und dort haben wir dann noch ein paar Tage so verschiedene andere Sachen gemacht. Also ich habe mich natürlich auch nochmal mit Schulfreunden getroffen. Das war auch schön. Das ist auch eine Sache, die mir bei der Stadtrundfahrt so ein bisschen aufgefallen ist. In Rostock ist alles irgendwie Fritz Reuter. Jeder heißt da Fritz Reuter. Da gibt es sogar einen ganzen Stadtteil, der Reutershagen heißt. Also von Fritz Reuter eben und Hagen heißt der Schlag. Also es gibt so viele Sachen, die Fritz Reuter heißen. Von Straßen, Plätze, alles Mögliche. Fritz Reuter hat nur ein halbes Jahr in Rostock gelebt. Trotzdem haben die so eine Reutermacke. Aber wir waren dann eben auch, wie jedes Mal, wenn ich nach Rostock komme, in den Fritz Reuter Stuben in der Krüppeliner Torvorstadt. Und das war sehr schön. Und das war besonders deshalb so schön, oder anders gesagt, als ich von der Krüppeliner Straße, also das ist so eine Fußgängerzone, zur Krüppeliner Torvorstadt, also der Fußgängerzone endet im Prinzip mit dem Krüppeliner Tor und alles, was davor ist, war früher nicht Stadt, sondern davor. Und dann bin ich zu der Kneipe gelaufen, mit Navigation natürlich, weil ich konnte mich nicht mehr an den Weg erinnern. Aber in der KTV sind vor vielen, vielen Jahren Linden gepflanzt worden und die sind jetzt richtig groß und die haben so dermaßen geduftet. Nicht ganz so stark wie jetzt Osmanthus. Also Osmanthus ist ja auch so ein bisschen überwältigend. Das kann auch aufdringlich sein. Sondern Lindenduft ist ja ein bisschen dezenter. Dann so durch diese Krüppeliner Torvorstadt, was eigentlich auch eine ganz nette Gegend ist, so zu wandeln, dann bei diesem Lindenduft, das war schon schön. Ja, und in den Fritz-Reuter-Stuben, das kann ich übrigens nur empfehlen. Das ist eine Kneipe, die noch sehr authentisch ist. Da hat sich nicht so viel verändert über die letzten, ich weiß nicht wie viele Jahre. Und ich glaube auch, der Besitzer, Alex, hat auch gar nicht so das Interesse daran, da jetzt irgendwie was draus zu machen. Aber die Hütte war voll. Also man muss da tatsächlich auch mit Voranmeldung und so rein. Also wir hatten, oder mein Schulfreund hatte einen Tisch reserviert, weil sonst hätten wir vielleicht gar keinen Platz bekommen. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, finde ich. Jedenfalls haben wir dann viel Rostocker Pils, glaube ich, getrunken und gegessen. Und zwar auch alles sehr klassisch. Also die Fritz-Reuter-Stuben sind nicht so aufgekitscht, irgendwie so wie in Warnemünde viele Kneipen. Das ist da ein bisschen unangenehm. Also da hängen keine Fischernetze an der Decke mit irgendwelchen Fischblasen drin. Sondern das ist wirklich noch so mit dunklem Holz getäfelt. Also es ist schon ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber gut. Also ich habe mich da, oder man fühlt sich da auch wirklich sofort wohl. Man kann natürlich auch draußen sitzen, aber das habe ich auch gemerkt in Rostock, das Wetter war schon ein bisschen unstet. Und wenn man in der puren Sonne war, sich aufgehalten hat, am Strand zum Beispiel jetzt, dann war das auch warm genug. Aber so wie der Wind pfiff, war mir das dann schon wieder zu kalt. So, dann habe ich mich noch mit einem anderen Schulfreund getroffen, haben noch ein bisschen dit und dat gemacht. Ich hatte auch noch ganz kurz einen geschäftlichen Termin, aber das war wirklich nur ganz kurz. Und dann war die ganze Sache schon wieder vorbei. Dann bin ich mit dem gleichen Zug zurückgefahren. Da war ich allerdings dann ein bisschen geflasht, denn das war noch so ein alter Reichsbahnzug. Also so mit Abteilen. Und das hat so dermaßen nach Tabak gerochen. Also ich weiß gar nicht, ob es heute noch bei der Bahn Züge gibt, in denen man rauchen darf. Ich glaube mal, es ist ein generelles Rauchverbot, vermute ich. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man da noch irgendwo rauchen darf. Aber das sitzt wohl so drin in diesen alten Wagen. Also die waren umgespritzt natürlich jetzt auf Bundesbahnfarben, aber es war wirklich so eine alte Reichsbahn-Dingens, auch mit anderen Sitzen drin, ja, aber es war eben, naja, nicht so toll. Und dann ist dieser Zug zurückgeschlichen nach Berlin. Dann hatte ich dort noch ein bisschen länger Aufenthalt und von dort aus dann bin ich dann wieder nach Beijing zurückgeflogen. In Beijing dann der gleiche Zirkus, wieder Gepäck raus, dann wieder neu einchecken, also erstmal international, dann national. Und ich habe Gott sei Dank auch alles geschafft, war ein bisschen zäher als bei der Einreise nach Deutschland. Also es hat ein bisschen länger gedauert mit dem ganzen Passkontrolle, Zoll-Dings und so weiter, weil auch so viele Leute da waren. Sonst wäre das vielleicht auch schneller gegangen. Also schon in Berlin war das wirklich sackvoll dort bei der Sicherheitskontrolle. Das ist so voll, habe ich eigentlich schon lange nicht mehr erlebt. Also das letzte Mal, ja genau, in New York, da war das auch so elendlang. Also da haben wir mindestens 2 Stunden gewartet, bis wir endlich mal dran waren vorne. Diesmal allerdings dann direkt ins Flugzeug eingestiegen, nicht irgendwie noch mit dem Bus durch die Gegend kajol. Und dann war ich in Hangzhou wieder morgens und ich hätte eigentlich mit der U-Bahn fahren können, aber ich war so ein bisschen fertig. Und dann habe ich mir ein Taxi genommen und bin dann für 20 Euro ungefähr nach Hause gefahren mit dem Taxi. Und dann hatte ich auch gar nicht mehr so große Lust, irgendwas anderes zu machen. Das jetzt mal so kurz der Abriss meiner Reise nach Deutschland. Es sind mir natürlich viele Sachen aufgefallen, die anders sind und die mir immer wieder komisch vorkommen oder immer komischer vorkommen eigentlich. Ich habe das bei Mastodon auch so ein bisschen kolportiert unter dem Tag Fahne Deutschlandreise Doppelpunkt und ich werde diese Kurzkommentare auch nochmal kopieren und dann auf meinen Blog stellen, wenn ich dazu komme, die nächsten Tage, vielleicht heute noch, mal sehen. Und ich habe immer so Sachen beschrieben, die mir aufgefallen sind, im negativen wie im positiven Sinne. Eine Sache ist mir aufgefallen, gleich schon ganz zu Anfang, so ein bisschen negativ irgendwie. Also die Leute sind so, ich weiß nicht, wie ich das, oder vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber so ein bisschen latent aggressiv oder so unterschwellig aggressiv. Also erstmal, ich kam mir an aus einem chinesischen Flugzeug, da trägt man natürlich Maske. Und ich kam dann auf den Flughafen an und sah jetzt auch nicht unbedingt einen Grund, die abzusetzen. Und als ich dann bei Sixt ankam, hat die mich ein bisschen komisch angeguckt. Sie hat mich irgendwie nicht angemacht oder so. Wie tragen die keine Maske mehr oder irgendwie sowas. Aber ich habe schon gemerkt, dass es ein bisschen unfreundlicher war. Und ich hatte dann die Maske auch noch im Zug auf und dann noch auf dem Bahnhof und dann auch mit dem Taxi. Ja, da schwallert einem so ein bisschen Aggressivität entgegen. Aber das machen die Leute auch mit sich selbst. Also ich habe das gemerkt. Also ganz jetzt mal ein Beispiel, das ist jetzt mehr so persönliche Evidenz, also überhaupt keine Evidenz, aber so, das war für mich so ein bisschen symptomatisch. Da war so eine Durchsage in der Bahn. Es ging dann so, werte Reisende, das allseits beliebte Deutschland-Ticket ist in diesem Zug nicht gültig. So. Und ich weiß, dass in keinem Land der Welt eine Meldung über die Gültigkeit von Tickets so rübergebracht werden würde. Erstmal diese sehr unpersönliche Anrede, Dear Traveler oder irgendwie sowas würde man wahrscheinlich verwenden und nicht werte Reisende. Also ich weiß nicht, das ist sowas von aus der Zeit gefallen. Ich weiß, dass ich das war schon, als ich im Deutschunterricht Berichte, Briefe und solche oder Korrespondenz schreiben lernen musste, war das Werte, also das muss in der 8. Klasse gewesen sein, das ist echt schon lange her. Und da war das schon aus der Mode, da hat man das Werte schon nicht mehr verwendet. Ich weiß gar nicht, wie man so blöde sein kann, so ein bescheuertes Wort zu verwenden. Aber die Zugbegleiterin meinte, das ist die richtige Ansprache. Und dann dieses,
das allseits Beliebte.
Das ist so wie, ja, selber schuld, wenn ich es gekauft habe. Da gibt es ja ein deutsches Wort für Schadenfreude. Das gibt es auch in keiner anderen Sprache. Und genau das war das, was ich da rausgehört habe, diese Schadenfreude. Und das ist etwas, was ich, ja, da komme ich nicht mehr mit klar. Das merke ich schon. Ich weiß genau, wenn man, also in China zum Beispiel oder wo auch immer, da würde man sagen, liebe Fahrgäste, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Deutschland-Ticket in diesem Zug nicht gilt. Wir bitten um Entschuldigung und wir würden uns freuen, Sie auch nächstes Mal hier wieder begrüßen zu dürfen oder irgendwie sowas. Also man würde sich auf jeden Fall erstmal entschuldigen, dass das dort nicht gültig ist. Und man würde auch den Gast irgendwie auf Augenhöhe begegnen und nicht so von oben herab. Wie gesagt, das ist jetzt echt ein ganz spezielles Beispiel. Aber das ist aber auch eins, was mir richtig aufgefallen ist. Aber solche Sachen habe ich öfter erlebt. Ob ich in der Drogerie irgendwas eingekauft habe oder solche Sachen. Und das andere war, das habe ich dann so am Nachbartisch beobachtet, wo dann Leute bezahlt haben. Also das waren Leute, die sich sehr gut kannten, die befreundet waren. Und dann kam die Kellnerin und sagte, getrennt oder zusammen. Das ist irgendwie der Offenbarungseid einer Kultur, würde ich sagen. Also wenn man gemeinsam in ein Restaurant geht, dann bezahlt man auch immer zusammen. Also was anderes kann ich mir eigentlich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil es ist irgendwo eine ungeheure Unhöflichkeit. Und es ist sogar so, dass hier in China ist das so, dass da am Ende, also wenn es ums Zahlen geht, dann immer so eine gewisse Battle anfängt. Also ich bezahle, nee, ich bezahle, nein, ich bezahle, ich habe das letzte Mal bezahlt, nein, ich bezahle und so weiter. Wo am I done? Das ist eigentlich sehr typisch hier und in anderen asiatischen Ländern auch. Und auch dieses Trinkgeld-Dings, das habe ich bei mir auch gemerkt, weil ich vergesse das immer. Und dann habe ich tatsächlich Trinkgeld gegeben auch, also habe es nicht vergessen, sie mich dann so ein bisschen angeguckt hat. Übrigens auch gleich zu Anfang, also das war so ein Platz draußen, ich habe mich da hingesetzt und war jetzt gar nicht so ersichtlich, dass dort jemand bedient, also man hätte das eigentlich auch so als Sitzgelegenheit nutzen können, also wohl wissend, dass da vielleicht auch eine Bedienung ist. Und ich bin mir sicher, wenn ich gesagt hätte, ich will hier nur sitzen, dann hätte es Ärger gegeben. Also dann geht das eben nicht, dann muss man erst irgendwas bestellen oder so. Na, und so ist mir die Frau dann auch begegnet. Ich saß da, habe gerade mit der Kamera rumgemacht und ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gesagt hat. Aber normalerweise geht man an den Tisch und sagt dann, guten Tag oder wie geht's? Also, naja, gut, in Deutschland sagt man das nicht, aber in anderen Ländern würde man vielleicht noch irgendwie vorher einen Satz absondern. Aber sie sagte dann irgendwie so, haben Sie sich schon was ausgesucht? Ich hatte noch nicht mal eine Speisekarte. Also ich konnte mir noch nichts aussuchen. Aber es war ganz klar, dass sie mich darauf drängen wollte, dass ich hier nicht sitzen kann, wenn ich nichts bestelle. Ich bin mir sogar sicher, dass in China, wenn da irgendwie so ein Restaurant ist und es ist alles leer draußen, da würde vielleicht auch eine Kellnerin oder ein Kellner rauskommen und fragen. Und wenn man sagt, nee, ich wollte hier bloß mal kurz sitzen, die würden nichts dazu sagen. Also sagen, okay, okay, okay oder irgendwie sowas. Und wie gesagt, dieses Trinkgeld, ja, ich weiß nicht. Das Trinkgeld ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Denn es bedeutet ja, dass der Chef nicht genug zahlt. Das ist ja die Idee. Also das ist letztendlich auch so eine Art Offenbarungseid, ein wirtschaftlicher. Das klemmt so ein bisschen zwischen Prostitution und Bettelei. Also irgendwie ist Trinkgeld, finde ich, wirklich sehr klebrig. Also es gefällt mir überhaupt nicht. Nicht, weil ich das Geld nicht hätte, sondern weil es eine Art und Weise ist, wie man seine Angestellten ausbeutet. Denn wenn der Chef genügend bezahlen würde, bräuchte man kein Trinkgeld geben. Das ist ja tatsächlich, also in den USA habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ist es ja, da habe ich letztens gerade eine Geschichte gelesen, da hat jemand seinen Gehaltscheck gezahlt, das waren $7.50 pro Monat. Alles andere wurde eben, also das eigentliche Geld, das die Kellnerin dort bekommen hat, sind Trinkgelder. Und so funktioniert das eben, dass man ja so eine Art Scheinselbstständigkeit aufrechterhält und sagt, du kannst hier arbeiten. Es gibt tatsächlich Restaurants, wo man sogar bezahlen muss, damit man dort arbeiten darf. Und dafür kriegst du kein Gehalt, aber wenn du nett zu den Leuten bist, dann geben sie dir vielleicht ein bisschen was. Beziehungsweise es wird dann ja auch regelrecht eingefordert. Das ist krank. Das ist ein komplett krankes System. Das ist eine Scheinselbstständigkeit und das ist leider in Deutschland auch. Das ist auch, spielt auch wieder ein bisschen in das Thema Fachkräftemangel und so weiter rein. Das ist auch so was, worüber ich mich auch mit meinen Schulfreunden oder mit anderen Leuten auch immer wieder unterhalten habe. Den sehe ich nämlich nicht in Deutschland, den Fachkräftemangel, sondern ich sehe einen Unwillen oder eine Unfähigkeit, gerechte Löhne zu bezahlen. Aber das will ich jetzt hier gar nicht. Naja, also diese Vibes habe ich in Deutschland eigentlich immer wieder erlebt, an verschiedenen Stellen. Ich wollte mich darauf nicht einlassen und ich will das eigentlich auch gar nicht so überbetonen, aber ich finde das, ich weiß nicht, ob man das als Deutscher auch merkt, aber so diese Aggressivität untereinander, ja, an jeder, bei jeder beliebigen Gelegenheit, also ich habe das auch beim Bäcker erlebt, ich war im Edeka, überall, wenn ich irgendwas gefragt habe, es war nie freundlich, also ich bin nie freundlich irgendwie, oder man ist mir nie richtig freundlich begegnet, also ich bin in Edeka an so eine Selbstbezahlungskasse gegangen, und dann klemmte irgendwas. Also das lag gar nicht mal an mir, sondern irgendwie an dem System, egal. Also hier gibt es überall Selbstbezahlkassen, also Selbstbedienungskassen, wie auch immer das heißt. Und hier ist das eigentlich extrem simpel. Und so sollte es auch bei Edeka sein. Also da ist auch ein Scanner, man scannt seinen ganzen Scheiß durch. Dann sind da aber noch irgendwelche Mäusekinos, die man auch noch bedienen muss. Wenn man kein Deutsch kann oder nur schlecht kann, dann wird es schwierig. Auch das war auch interessant, da musste man dann auch nochmal entscheiden, ist das jetzt Obst oder ist das Gemüse, was gar nicht so einfach ist, aber was ich mir dann auch so überlege, wo dann Leute, die sich in dieser Nomenklatur nicht auskennen, wahrscheinlich sofort scheitern würden. Also egal. Jedenfalls, da war es auch so, dass ich dann, da klemmte irgendwas, ich habe um Hilfe gebeten und die hat mich dann, ist mir auch irgendwie so gekommen, als wenn ich doof wäre. Und da habe ich einfach generell so ein, auch überhaupt, ich habe nirgendwo Leute, wenn ich sie mal gefragt habe oder um Hilfe gebeten habe, lächeln sehen. Ich war in der Drogerie, habe gefragt, wo ist das und das? Da hinten, zweite Reihe. Oder beim Edeka eben, ja, stopp, so geht das nicht. Oder ich steige in den Fahrstuhl ein, also ich bin da drin, drücke auf meine Etage. Und da steigt ein anderer ein und sagt, nee, das wollen wir ja nicht. Und drückt auf eine andere Etage. Also das ist schon ein bisschen komisch. Und wenn ich in den Fahrstuhl gehe, dann sage ich Tag oder Moin oder irgendwie sowas. Oder auch gar nichts. In China sagt man meistens gar nichts. Man hält sich da ein bisschen zurück mit der Kommunikation. Aber nee, so geht das nicht. Sowas erlebt man, glaube ich, wirklich nur in Deutschland. Also diese latente Unfreundlichkeit, diese aggressiven oder, aggressiv ist ein zu hartes Wort, aber diese unangenehmen Vibes, diese Schadenfreude oder diese Gehässigkeit, das habe ich überall immer wieder erlebt. Und zwar wirklich bei jeder Gelegenheit und jeden Tag. Immer wenn ich rausging, habe ich solche Sachen erlebt. Das ist schon ein bisschen traurig und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der gesellschaftlichen Situation in Deutschland zu tun. Vielleicht übertreibe ich aber auch und ich sehe das ein bisschen zu hart oder so. Ich weiß es nicht, aber das waren jetzt so meine Eindrücke der letzten 7 Tage. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch froh, als ich wieder weg war. Weil dieses Schlechte, also nicht mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe oder mit denen ich zu tun haben will, natürlich nicht. Also nicht mit meinen Schulfreunden und so weiter, aber mit den anderen, die ich nicht kenne, auf der Straße, im Laden und so weiter. Ich glaube, das machen auch viele, dass sie sich dann zurückziehen ins Private und das da draußen irgendwie als feindes Land betrachten. Ja, das war so im Wesentlichen meine Erfahrung. Und wie gesagt, ich war schon ein bisschen froh oder ich bin auch schon ein bisschen froh, wieder hier zu sein. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich nochmal nach Deutschland fahren, weil wie gesagt, meine Frau hat kein Visum bekommen. Beziehungsweise die Bearbeitungszeit ist noch bis Oktober nach Beantragung. Das war auch so eine Sache. Wie gesagt, ich werde diese Sachen, die ich bei Mastodon veröffentlicht habe, auch nochmal auf den Blog bringen. Aber eine Sache, ich bin jedes Jahr so beauftragt worden, wenn ich nach Deutschland fuhr, früher, dass ich dann Töpfe mitbringe. Jetzt kein Quatsch, also irgendwelche Töpfe. Weil, ich weiß nicht warum, also hier gibt es die auch alle, also Zwilling und keine Ahnung, wie die heißen. Jedenfalls bin ich auch durch Zufall in eine Topfabteilung im Kaufhaus geraten und da war gähnende Leere. Kein Mensch dort. Und ich erinnere mich, als ich damals dort so irgendwelche Sachen kaufen musste von meiner Liste, die ich mit hatte, waren sehr viele Chinesen da und haben Töpfe gekauft. Also nicht nur Chinesen, also insgesamt Asiaten auch, also auch Thai und so weiter. Also ich will das gar nicht mal so auf die Chinesen begrenzen. Und auch die Kreuzfahrer, die da kamen, waren voller Chinesen. Und ich habe auch insgesamt sehr viele chinesische Studenten gesehen. Asiatische Gesichter sieht man nur noch kaum in Rostock. Die sind irgendwie getilgt mittlerweile. Und ich weiß aber, dass eben gerade asiatische Reisende haben enorm viel Geld dagelassen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Einzelhandel gerade in Rostock das jetzt zu spüren bekommt auch. Dass diese Kaufkraft jetzt einfach weg ist. Ich glaube aber auch, dass die Leute sich dann sagen, also der Einzelhandel, ja gut, dass die weg sind. Wieso? Auch wenn es uns dadurch jetzt an den Kragen geht. Wie gesagt, wir werden dann vielleicht im Oktober nochmal fahren. Naja, und wenn das im Oktober nicht klappt, dann fahren wir eben nach England. Das der kurze Bericht über meine Reise nach Deutschland. Wie gesagt, in den nächsten Tagen werde ich dann auch das auf den Blog bringen. Übrigens hier drin ist es jetzt auch schon wieder richtig heiß. Ja, also jetzt sind hier im Innenraum schon wieder 26 Grad. Deswegen höre ich jetzt auch mit dem Podcast auf. Mir wird das echt zu warm gerade. Soweit. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
H.C. Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Versi. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Versi. Dein Partner für Solarenergie. eco-versi.com